Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich find's mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und ein herzliches Willkommen allen ZuhörerInnen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite, ihr könnt es euch denken, die großartige, wundervolle, beste Podcast-Partnerin, die ich mir wünschen kann. Die Rede ist natürlich von Kim Seidle.
Oh, herzlichen Dank. Und an meiner Seite natürlich die großherzigste, beste, schönste, klügste Katrin Jakob.
Ihr merkt schon, Katrin, wir variieren so ein bisschen. Vielen Dank natürlich auch an dich, liebe Kim.
Ja. Wen stellen wir heute vor?
Genau. Heute haben wir eine Medizinerin für euch. Und zwar eine, die die sogenannte Pädiatrie, also die Kindermedizin in Deutschland revolutionierte. Ein besonderes Augenmerk legte sie dabei auf einen Zweigbereich der Pädiatrie, nämlich der Neonatologie. Musste ich ein bisschen vorher üben. Die Neonatologie befasst sich als ein Spezialgebiet der Kinder- und Jugendmedizin mit den typischen Erkrankungen von Neugeborenen und mit der Behandlung von Frühgeborenen, also Kinder- und Frühgeborenenmedizin.
Genau. Außerdem gibt es einige erstaunliche Parallelen zu einer Frau, die wir euch erst vor kurzem vorgestellt haben, nämlich Margot Friedländer. Hört da gerne nochmal in die Folge 241 rein. Unsere heutige Frau der Woche hat ihre Zeit auf unserer Erde nämlich ebenfalls in mehrere Leben aufgeteilt. Insgesamt 4, von denen sie 3 in ihrer Biografie auch beschreibt. Meine ersten 3 Leben, so heißt das Buch nämlich, erschien erstmals 1997, inzwischen in einer Neuauflage von 2021 und mit einem Vorwort ihres Enkels Daniel Hans Rappoport.
Der Enkel heißt mit Nachnamen genauso wie seine Oma, die wir jetzt endlich mit Tusch und Trommelwirbel nennen wollen. Die Rede ist von Ingeborg Rappoport bzw. Sylm Rappoport. Einige unter euch werden sich vielleicht erinnern, 2021 erschien nämlich die 3. Staffel der ARD-Serie Charité, die hat sich doch durchaus großer Beliebtheit erfreut, über das berühmte Berliner Krankenhaus und Universitätsklinikum, wo übrigens auch Dr. Christian Drosten, Grüße gehen raus, sein berufliches Zuhause hat. Das Klinikum liegt im Osten Berlins, gehört während der deutschen Teilung also zur damaligen DDR. In der erwähnten 3. Staffel geht es auch um Ingeborg, die zu dieser Zeit dort wirkte, gespielt übrigens von der wirklich großartigen Nina Kunzendorf.
Mit der DDR hat auch dann die Kritik an ihrer Person zu tun. Bis an ihr Lebensende galt sie nämlich als überzeugte Sozialistin bzw. Kommunistin, die sich mit einer Verurteilung des Unrechtsregimes in der DDR nach dem Mauerfall äußerst schwer tat. Das wollen wir nämlich auf gar keinen Fall hier unter den Tisch fallen lassen. Wir denken aber auch, dass sich vieles aus ihrer Biografie ergibt und kommen auch dann zum Schluss, dass es Ingeborg vor allem um das Heilende und Helfende ging und sie deshalb auch einen Platz hier in dieser Reihe vom Podcast Starke Frauen verdient. Vielleicht können wir ja dabei helfen, dass ihr, liebe HörerInnen, zu einem eigenen Schluss kommt, was Ingeborgs politische Einstellung betrifft, auch wenn ihr berufliches Wirken hier eine vordergründige Rolle spielen wird. Daher fangen wir einfach mal an, nämlich in der Kindheit, liebe Katrin.
Auf geht's, ihr kennt das ja schon. Und es geht direkt spannend los, nämlich mit dem ersten Leben. Ingeborg wurde am 2. September 1912 in Kriby in der damaligen deutschen Kolonie Kamerun an der Westküste Afrikas geboren. Wie kam es dazu? Ingeborgs Mutter, die Konzertpianistin Maria Feibes, stammte aus Aachen, gebürtig 1891, und war Tochter des bekannten Aachener Dermatologen Dr. Ernst Feibes. Warum ist das wichtig? Ernst Feibes, also Ingeborgs Großvater mütterlicherseits, war als Jude geboren, jedoch selbst überzeugter Atheist. Als er einmal wegen seiner jüdischen Identität nicht zu einem Kongress nach Moskau reisen durfte, ließ er die gesamte Familie protestantisch taufen. Seine ebenfalls jüdische Ehefrau Ottilie sowie die gemeinsamen Töchter Maria und Irmgard. Dr. Ernst Feibes soll wohl in der Öffentlichkeit und in seinem Wirken ein Menschenfreund gewesen sein, der kein oder wenig Geld von armen PatientInnen nahm, privat allerdings wohl ziemlich tyrannisch. Nach seinem Tod fuhr seine, nach Ingeborgs Aussagen, ziemlich weltfremde Ehefrau Ottilie mit den Töchtern in ein Ostseebad, wo Maria, also Ingeborgs Mutter, mit 19 Jahren den jungen Kaufmann Paul Friedrich Sülm kennenlernte. Paul stammte aus einer deutsch-national und antisemitisch eingestellten Hamburger Patrizierfamilie, die er aber offenbar davon überzeugen konnte, dass er Maria heiraten wolle. Schließlich sei sie ein, so sagte er, das Goldfisch, also eine ziemlich gute Partie. Und vielleicht spielte auch die Konvertierung der Familie zum Protestantismus dabei eine Rolle, dass er seine Familie überzeugen konnte.
Mhm. Paul jedenfalls war eigentlich nur auf Europa-Urlaub, während er für eine Hamburger Firma als Kaufmann in Kamerun arbeitete und lebte. Nach der Hochzeit um 1911/12 herum ging Maria dann mit ihm nach Kamerun und wurde auch bald schwanger, eben mit Ingeborg. Und jetzt folgt eine kleine lustige Geschichte am Geburtstag von Ingeborg am 2.9.1912. Zufälligerweise war das nämlich auch der Gedenktag für eine von den Deutschen gewonnenen Schlachten im Deutsch-Französischen Krieg von 1870. Und zwar in der Stadt Sedan im Nordosten Frankreichs. Warum ist das wichtig? Lassen wir Ingeborg also einmal selbst zu Wort kommen. Zitat. Mein Geburtstag fällt auf den 2. September und damals, 1912, galt dieses Datum als Gedenktag für den Sieg bei Sedan. Die kleine deutsche Siedlung hisste anlässlich meiner Geburt die Fahnen, da ich dort im Umkreis von tausenden Kilometern das erste weiße Baby war. Draußen auf Rede lag jedoch ein britischer Kreuzer, dessen Besatzung annahm, die Fahnen würden für Sedan gelten. Und so flaggte die britische Marine, mir zu Ehren, in Wahrheit natürlich aus politischer Höflichkeit über die Toppen. Zitat Ende. Kurzerklärung. Der Begriff Toppen bezieht sich auf die höchsten Punkte der Masten eines Schiffes, also die Tops. Wenn eine Marine oder ein Schiff über die Toppen flaggt, bedeutet dies, dass die Flaggen so hoch wie möglich gesetzt werden, was eine besondere Ehre oder einen festlichen Anlass markiert.
An dieser Stelle muss ich wieder feststellen, wir sind ein absoluter Bildungspodcast, was hier alles gelernt wird und auch wir ja selber lernen, es ist immer wieder, ja, bemerkenswert.
Geil.
Und ja, genau. Und die Geschichte natürlich super lustig, weil wer hätte nicht gerne von den Briten gehisste, über den Toppen gehisste, Fahnen, Flaggen, wie auch immer. Das fand Ingeborg mit Sicherheit auch ziemlich lustig. So, Ingeborgs Zitate übrigens haben wir aus verschiedenen Quellen. Viele zitieren aus ihrer erwähnten Biografie, Autobiografie, sowie der Deutschlandfunk, die Bundeszentrale für politische Bildung oder die Uni Hamburg. Da haben wir uns bedient. Dieses Mal, die Taz hat 2015 auch selbst Interviews mit ihr geführt. Eine Auswahl schreiben wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. So, wie ging es jetzt mit der jungen Ingeborg weiter? Die Familie zog nicht lange nach ihrer Geburt erst einmal nach Hamburg zurück. Aus dieser Stadt stammte ja der Vater Paul. Ingeborg selbst beschrieb ihre Kindheit als unbeschwert, auch wenn sie ab und an mal geflunkert haben soll. Naja, wie Kinder das eben nun mal so machen. Blöd nur, dass ihre Mutter ihr einmal sagte, Zitat von Ingeborg selbst, wenn man über eine Brücke geht und man hat gelogen, dann bricht die unter einem zusammen. Als meine Tante eines Tages mit mir über die große steinerne Alsterbrücke, also die Lombardsbrücke hier in Hamburg, gehen wollte, da weigerte ich mich strikt. Ich ließ mich auch nicht rüberzerren. Ich war etwa 5 Jahre alt. Also was da so alles passiert, wenn man Kindern sowas erzählt.
Hast du irgendwas, was deine Eltern dir so gesagt haben?
Nee. Also bei mir im Haushalt war auch viel, also kein Aberglaube oder so, man darf nicht, mit der schwarzen Katze, das hat sich irgendwie durchgesetzt bei mir, da muss man aufpassen, okay, wenn die schwarze Katze die Straße kreuzt oder so. Wie war das bei dir?
Ich habe immer so gerne Schielen geübt, so mit dem linken Auge, mit dem rechten Auge. Und da hat meine Oma immer gesagt, wenn die Uhr 12 schlägt, dann bleiben deine Augen so stehen.
Das stimmt. Auf jeden Fall ist jetzt die Frage, was ist schlimmer, ewiges Schielen oder mit einer Brücke zusammenbrechen? Also irgendwie, ach naja. Also zum Glück kam ja dann auch irgendwann ein kleiner Bruder Ingeborg zu Hilfe für all diese Märchen, die ihr dann aufgetischt worden sind, hat sie dann vielleicht auch irgendwann die weitergeben können an den lieben Hellwig, der kam nämlich 1919 zur Welt. Aber es ist natürlich auch so, Ingeborgs Mutter machte ihr natürlich nicht nur Angst vor Brücken, also, sondern da war in dem Haushalt natürlich sehr viel Liebe und auch eine musikalische Erziehung, weil eben die Mutter auch entsprechend von ihrer Mutter geprägt war. Und so bekam auch Ingeborg Klavierstunden, obwohl ihr Berufswunsch schon sehr, sehr früh feststand, denn sie wollte definitiv Ärztin werden. Zitat: Ich operierte meinen Bären, der zu meinem Erstaunen statt eines Blinddarms Sägespäne in seinem Bauch enthielt. Meine Puppen, soweit ich überhaupt mit ihnen spielte, waren stets arm und krank. In Lumpen gekleidet auf der Flucht vor dem Krieg. Als ich klein war, fand mein Berufswunsch die allgemeine Zustimmung der Familie. Ich wurde als die Enkelin meines Großvaters Feibes sozusagen als Fortsetzerin der Arzttradition in der Familie angesehen. Zitat Ende.
Bevor das Wirklichkeit werden konnte, kamen allerdings auch die nicht so schönen Momente ihrer Kindheit. So beschreibt sie in der Taz, wie sie im Alter von 12 Jahren, also um 1924 herum, erstmals von einem Nachbarskind als Halbjüdin beschimpft wurde und das dann als einen Makel empfand. Ingeborg war dabei auch selbst nicht frei von der damals häufig propagierten Vorverurteilung anderer. So beschimpfte sie zum Beispiel Sinti und Roma mit dem Z-Wort und auch polnische und polnischstämmige Menschen mit beleidigenden Reimen. Damals habe sie sich oft schon direkt danach sehr für ihre Worte geschämt. In der Ehe ihrer Eltern kriselte es enorm. Vater Paul blieb nicht nur ein glühender Nationalist und Rassist. Er betrog Ingeborgs Mutter Maria auch nach der Geburt ihres Bruders 1919 über 7 Jahre und verschleuderte in dieser Zeit das ganze Ersparte der Familie. 1928 folgte daher die Scheidung, nach der sich Paul dann auch nicht mehr um die Familie kümmerte. Maria hingegen blühte auf, widmete sich wieder ihrer Musik und gab viel Musikunterricht, um ihre beiden Kinder alleine durchbringen zu können. Hilfe bekam sie durch reiche Verwandte, die im Rheinland eine Tuchfabrik besaßen, weswegen auch Ingeborgs Kleider aus Herrenanzugstoffen geschneidert waren. Geholfen hat allerdings auch Ingeborgs Großmutter Ottilie oder Ottilie, die immer noch bei ihnen lebte. Ingeborg selbst widmete sich in dieser Zeit weiter ihrem Berufswunsch, obwohl die Zeiten durch den Betrug und Abgang des Vaters finanziell schlecht waren. Hier ein Zitat von ihr. Naja, und dann, als mein Vater uns verließ, wurde die Frage, ob ich Arzt werden wollte, sehr kritisch beurteilt. Da wurde mir immer gesagt, ich müsse sehr schnell Geld verdienen, um die Familie zu unterstützen. Und es hat unerträgliche Abende und Nachmittage gegeben, wo ich bearbeitet wurde und wo ich weggelaufen bin, kann ich mich genau erinnern, schreiend, ja.
Und nachher studierte sie doch Medizin. Das konnte sie, weil sie unverhofft finanzielle Unterstützung bekam. Warum war das nötig? Ingeborgs Mutter Maria war von der politischen Entwicklung und der Machtergreifung der Nazis so bestürzt, dass sie als getaufte Protestantin zum Judentum konvertierte. In der Folge wurde sie aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen und verlor fast all ihre SchülerInnen, weshalb Ingeborgs damaliger Zuverdienst als Nachhilfelehrerin seit ihrem 13. Lebensjahr immer wichtiger wurde. Damit sparte sie auch für ihr Studium. Und nach der Machtergreifung der Nazis gab es für Ingeborg keine Möglichkeit mehr, an ein Leistungsstipendium zu kommen. Und jetzt kommt eine echte Gänsehautgeschichte, denn die unverhoffte Unterstützung kam von einer von Ingeborgs Lehrerinnen. Fräulein Warnig bezahlte ihr deshalb bis zu ihrem Staatsexamen 1937 ein Privatstipendium. Das muss man sich mal vorstellen. Und Ingeborgs Oma gab der Frau das Geld zwar bei ihrer späteren Auswanderung zurück, Aber damit konnte die Lehrerin ja von Anfang an nicht rechnen. Das war also ein echter, toller Freundschaftsdienst von Frau Warnig bzw. Fräulein Warnig. Und die soll Ingeborg auch einen wichtigen Leitspruch mit auf den Weg gegeben haben, der da lautet, man muss den Mut haben, sich zu blamieren.
Und
ich muss gerade etwas schmunzeln, denn diesen Leitspruch hatte mein Vater als Lehrer auch. Er war sogar der Meinung, blamiere dich täglich, also ein bisschen Selbstironie schadet nie als Lehrerin. Jedenfalls, so konnte Ingeborg studieren, übrigens gemeinsam mit ihrer guten Freundin Gisela Opper, die in all dieser Zeit zu Ingeborg hielt und die Mensa ebenfalls nicht betrat, als es Ingeborg verboten wurde. Während dieser Zeit mussten beide mit ansehen, wie der halbjüdische Anatomieprofessor Poll aus der Uni gemobbt, ins Exil und schließlich in den gemeinschaftlichen Suizid mit seiner Frau getrieben wurde.
Bitter. Mhm. Ja. Auch ihr Doktorvater, der Facharzt für Pädiatrie, Professor Degwitz, bekam immer wieder Ärger mit den Nazis, obwohl er Mitglied in der Partei und auch kein Jude war. Er sprach sich damals gegen die Euthanasie im Kinderkrankenhaus Rothenburgsort aus und wurde wegen seiner nicht linientreuen Haltung 1943 zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nur deshalb nicht zum Tode, weil er laut Urteilsbegründung durch seine Masernprophylaxe 40.000 deutschen Kindern das Leben gerettet habe.
Na bitte. Zitat Ende. Ganz kurzer Einschub, ne? Euthanasie bedeutet Vernichtung unwerten Lebens.
Danke für die Erklärung. Ingeborg bekam nach ihrem Studium eine Stelle als Assistenzärztin im israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Nebenbei schrieb sie ihre Doktorarbeit über Lähmungserscheinungen aufgrund der Krankheit Diphtherie. Professor Degwitz tat sein Möglichstes, um Ingeborg zu unterstützen, die bei ihm auch eine 1 in Pädiatrie bekam. Leider durfte er sie nicht mehr zur Promotion zulassen, da Ingeborg als Zitat Mischling ersten Grades, Zitat Ende, galt und beim, wieder Zitat, jüdischen Teil der Eltern lebend war. Professor Degwitz bestätigte aber formal den Erhalt ihrer Dissertationsschrift, was später noch wichtig werden sollte. Ingeborgs Mutter Maria machte sich zunehmend Sorgen um ihre Kinder und bereitete ihre Flucht in die USA vor. Als erstes kümmerte sie sich jedoch um Ingeborgs Ausreise, die mit Hilfe der ebenfalls ausgewanderten Verwandten aus dem Rheinland, na, wir erinnern uns, die Tuchfabrikbesitzer, ein Visum für die USA bekam.
Mutter Maria begleitete sie noch bis nach Aachen. Von dort ging es über Belgien und Rotterdam auf ein Schiff in die USA, und zwar alleine. Dabei hatte Ingeborg 38 Mark, mehr durfte sie laut der Nazis nicht mitnehmen, und einen mit Holzrippen verstärkten Kabinenkoffer. Zitat, auch wieder von ihr selbst, der Dampfer sollte 10 Tage unterwegs sein, es wurden aber 12 Tage, weil wir unterwegs in einen riesigen Hurricane gerieten. Alle Verbindungen brachen ab, ich hatte keine Angst, war nicht mal seekrank, irgendwie geriet ich auf die Brücke des Kapitäns und schaute dem gewaltigen Schauspiel voller Bewunderung zu. Und weiter heißt es, 2 Tage später, als die Skyline von New York auftauchte im rosigen Morgenlicht, war es wie das Leuchten einer neuen Zukunft für mich. Aber der zweite Blick auf die Stadt war niederschmetternd. New York, die Bronx, war dunkel, schmutzig, verwahrlost. So habe ich es in Erinnerung. Anfangs schlief ich bei Verwandten auf einem Sofa im Flur. Ich wollte so schnell wie möglich Arbeit finden. Aber ohne einen akademischen Grad musste ich mich lange mühsam durchschlagen, arbeitete in verschiedenen Krankenhäusern, nur gegen Room und Board in unbezahlten Internships, also Praktika. Zitat Ende. Room and Board ist so ein englischer Ausdruck, der sich auf die Bereitstellung von Unterkunft, Room und Verpflegung, Board, bezieht. In Bezug auf unbezahlte Praktika bedeutet dies, dass der Arbeitgeber möglicherweise keine finanzielle Vergütung zahlt, aber dem Praktikanten eine Unterkunft und oder eine Mahlzeit zur Verfügung stellt, pro Tag oder 2. Das wissen wir jetzt in dem Fall nicht. Und das war der Zeitpunkt direkt zum Beginn des zweiten Lebens der Ingeborg Sülm. So heißt sie da ja noch. Mutter Maria folgte übrigens kurze Zeit später in die USA. Ihr Bruder Hellwig wurde allerdings zum Arbeits- und später bis 1941 zum Wehrdienst einbezogen und wanderte nach Ende des Krieges als Überlebender ebenfalls in die USA aus.
Ja, schön, dass wir auch mal so eine Geschichte einer jüdischen Familie erzählen können, in der die meisten überleben und sich herauskommen, also von der Familie, ne, bei Margot Friedländer, worauf wir jetzt gerade uns beziehen und daran denken, war ja zeitlebens tief enttäuscht, dass die USA ihrer Familie damals kein Visum erteilte, was ihrer Mutter vielleicht das Leben ja gerettet hätte. Mhm. Zurück zu Ingeborg. Jedenfalls machte Ingeborg sich aus dem Exil natürlich Sorgen um Europa, musste sich aber auch erst einmal selbst in den USA einfinden, die Sprache lernen und um ihren Beruf auch kämpfen, da ihr deutsches Staatsexamen nicht anerkannt wurde. Als sie schließlich in einem Feriencamp arbeitete, bekam Ingeborg die Nachricht, dass sie ein Stipendium von $1,000 des reaktionären Zeitungskonzern Hearst gewonnen hatte. Das wären heute ca. 22.000 US-Dollar. Damit konnte Ingeborg dann fertig studieren und schloss 1942 als Jahrgangsbeste das Women's Medical College in Philadelphia mit einem Medical Doctor ab. Ingeborg konnte somit endlich ihrem Traumberuf nachgehen. Zunächst am John Hopkins Hospital in Baltimore im Bundesstaat Maryland und später ab 1944 als Kinderärztin am Children's Hospital and Research Foundation, also einem Krankenhaus mit Lehre und Forschung. Und dort lernte sie dann gleich am ersten Tag jemanden kennen, der das Leben von ihr für immer verändern sollte, nämlich Samuel Mitya Rappaport, der meistens Sam, aber von Ingeborg nur Mitya genannt wurde. Zitat: Mitya also machte mit seiner Kollegin Katie Dodd Visite auf der Säuglingsstation. Es war ein großer Raum mit vielen Säuglingsbettchen, im Hintergrund eine lange Fensterflucht. So traten mir die beiden entgegen, links Mitya, rechts Katie. Ich muss ihnen wohl vorgestellt worden sein, denn ich kann mir nicht denken, dass ich meine Schüchternheit überwunden und dies von mir aus fertiggebracht hätte. Der eine einzige Augenblick funkelnder, flirtender Neugier in Mityas Augen genügte, mich in unbeschreibliche Verwirrung zu versetzen. Zitat Ende.
Wie schön, ach, so eine Love-at-First-Sight-Geschichte, ne? Also Liebe auf den ersten Blick offensichtlich bei den beiden. Der Taz gegenüber wurde Ingeborg noch deutlicher. Zitat: Dort habe ich gleich an meinem ersten Tag Mitya gesehen. Er machte gerade Visite mit den Professoren und er funkelte mich an. Also im positiven Sinne. Es war wie ein Donnerschlag. Es war um mich geschehen. Na bitte. Mit dem gleichaltrigen Mitya, der ein angesehener Arzt und Biochemiker war, baute sie sich nach dessen Scheidung von der ersten Ehefrau 1946 dann eine Existenz in den USA auf. Nach der Hochzeit hieß Ingeborg nun mit vollem Namen Ingeborg Sylm Rappoport. Wieder ein Zitat: Man sollte es fast für unmöglich halten. Und doch war es so. Ich liebte die USA, das Land, die Menschen, die Vielfältigkeit der Landschaften und der Bevölkerung, die Ideen von Toleranz und Freiheit des ursprünglichen und eigentlichen Amerika. Zitat Ende. Doch leider war auch Ingeborgs neue Familie der Verfolgung ausgesetzt, denn beide waren Mitglied der Kommunistischen Partei der USA. Dabei bekam Mitya von Präsident Truman noch einen Verdienstorden überreicht für seine Forschung an der kriegswichtigen Verbesserung der Haltbarkeit von Blutkonserven. Ingeborg und Mitya protestierten aber auch gegen Rassentrennung und sammelten Unterschriften gegen die Atomwaffenversuche, nachdem sie von den Abwürfen in Japan schwer erschüttert waren. Die Folge war ein Untersuchungsausschuss in der McCarthy-Ära sowie ein Ausreiseverbot und der Vorwurf gegenüber Mitya, einen Anschlag auf die Wasserversorgung in Cincinnati, US-Bundesstaat Ohio, geplant zu haben.
McCarthy-Ära müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären. Benannt nach dem Senator und antikommunistischen Hardliner Joseph McCarthy, bezeichnet es einen Zeitraum in der Anfangsphase des Kalten Krieges, der geprägt war von lautstarkem Antikommunismus und einigen Verschwörungstheorien. Mhm. Aber zurück zu Ingeborg. Sie war mit einem ihrer insgesamt 4 Kinder hochschwanger, als die beiden dank eines Pädiatriekongresses in der Schweiz 1950 noch ausreisen durften. Die Familie ließ also alles hinter sich: Haus, Arbeit, Freunde, Familie und Haustiere. Und zunächst versuchten sie dann in Wien Arbeit zu finden. Doch das wurde durch US-Intervention und der drohenden Streichung von US-Subventionen verhindert. Auch in England, Frankreich und sogar in der UdSSR fanden beide keine Stelle, weshalb sie nach Vermittlung durch die Kommunistische Partei Österreichs, kurz KPÖ, 1952 in die DDR gingen. Das meinten wir vorhin. Ingeborg und Mietja versuchten es ja überall in den westlichen Ländern. Es war gar nicht ihr Plan, in der DDR zu landen. Man muss aber auch sagen, sie hätten nach Israel ans Weizmann-Institut gehen können. Doch dort wollten sie aufgrund ihrer antizionistischen, also nicht antisemitischen Einstellung, nicht hingehen. Antizionismus kurz auch nochmal erklärt. Grob, sie waren gegen Israel als Nationalstaat, aber keine Antisemiten. Ja, das behaupten gerade heutzutage natürlich auch viele, die in der Tat Antisemiten sind. Aber Ingeborgs Berührungspunkte mit dem Judentum haben wir ja nun auch klar thematisiert.
Ja. In die BRD wollten die beiden wegen der vielen ehemaligen Nazis und in Anführungsstrichen brauner Seilschaften auch nicht gehen. Zitat Ingeborg, ich wollte eigentlich nie mehr nach Deutschland zurück, aber mein Mann hat mich überzeugt, dass die DDR ein anderer Staat ist. Nicht mehr das Land, das 6 Millionen Juden umgebracht hat. Zitat Ende. In der DDR fanden sie nun eine berufliche und auch eine private Heimat. Das war der Beginn des dritten Lebens nach dem Deutschen Reich und den USA, also für Ingeborg mit Familie. Zitat, Mietjas Prioritäten waren klar. An erster Stelle stand der Sozialismus, an zweiter die Wissenschaft und erst an dritter Stelle ich und alles andere. Ich habe diese Reihenfolge gebilligt, obgleich mir oft weh ums Herz gewesen ist. Zitat Ende. Die DDR freute sich auf die beiden. Auch hier wieder ein Zitat. Im Februar 1952 begrüßte uns Fritz Oberdörster mit seinem strahlendsten Lächeln im Namen des Staatssekretärs für Hochschulwesen der DDR auf dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Ich gratuliere Ihnen, verkündete er Mietja freudig. Man hat Sie zum kommissarischen Direktor des Instituts für physiologische Chemie der Humboldt-Universität vorgesehen. Zitat Ende.
Während Mietja kurz darauf am Berliner Charité einer der erfolgreichsten Biochemiker des Landes wurde und unter anderem die pharmazeutische Herstellung von Insulin in der DDR anregte, konnte Ingeborg endlich als Kinderärztin arbeiten. Kurze Info. Die Berliner Charité war damals exklusiv ein Teil der Humboldt-Universität. Und heute inzwischen gehört sie sogar auch zu gleichen Teilen zur Freien Universität Berlin. Es ging für Ingeborg in dieser Funktion zunächst als Oberärztin an das Hufeland-Krankenhaus in Berlin-Bruch. Schließlich ging sie dann an die Humboldt-Universität bzw. die Charité und dort ans Institut für Biochemie, um dort zu habilitieren. Und jetzt kamen die großen Lebensleistungen, für die Ingeborg Rappoport heute noch bekannt ist. Zitat: Zunächst war ich wieder Oberärztin an der Klinik und dann vertrat ich oft meinen Chef, der viel krank war. Und dann habe ich in der Neonatologie mitgeholfen, der Neugeborenenmedizin. Das hat mich sehr gewurmt. Wir waren ja ungefähr 1 Kilometer entfernt von dem geburtshilflichen Teil der Charité und die Kinder mussten, so krank sie waren, so lebensbedroht, mussten sie in einem normalen Krankentransport in unsere Klinik überführt werden. Das war natürlich furchtbar für die Kinder und einige sind schon auf dem Transport gestorben.
Dass das nicht so weitergehen konnte, sahen auch die Geburtshelfer, aber sie wollten gern einen Pädiater ins Haus kriegen, der mehr von den Kindern verstünde als sie, aber das wollte ich nicht. Ich wollte eine größere Veränderung, ich wollte eine Verschmelzung der beiden, dem Teil der Pädiatrie, der sich mit Neugeborenen beschäftigte und der geburtshilflichen Fürsorge für die Kinder. Und erst dann, wenn das auch örtlich realisiert wird und gedanklich erst recht, kann was Gutes für die Kinder herauskommen. Zitat Ende. Was das bedeutete, Ingeborg wurde 1959 habilitiert und 1968 als einzige Professorin, Männer inklusive, für Neonatologie, also Frühgeborenenheilkunde, in ganz Europa berufen.
Bam. Ja. In all dieser Zeit setzte sie sich vor allem für Maßnahmen gegen die Säuglingssterblichkeit ein. Damals, 1952, starben mehr als 30 von 1000 Kindern in ihrem ersten Lebensjahr. Heute sind es nur noch 3. Ingeborg setzte sich für eine viel engere Verflechtung der Disziplinen Gynäkologie, Neonatologie und Pädiatrie sowie gegen deren räumliche Trennung in Berlin ein. Das führte 1970 zu einer großen Umstrukturierung, als Geburtsstation und Neugeborenenklinik an der Charité zusammengelegt wurden. Das entstandene Perinatalzentrum wurde zu einem Vorbild für heutige, moderne Einrichtungen mit diesen Fachrichtungen. Der NDR schreibt, dass die Säuglingssterblichkeit in der DDR danach zeitweise niedriger als in der BRD war. Ingeborg hat also zahlreichen Kindern das Leben gerettet. Viele unserer damals geborenen MitbürgerInnen wären heute nicht mehr am Leben.
Bis 1973 arbeitete Ingeborg an der Charité, bevor sie in den Ruhestand ging, als sie etwa 61 Jahre alt war. Sie blieb jedoch bis in die 80er, also 1980er, hinein wissenschaftlich tätig und bekam 1984 den Nationalpreis der DDR für ihre Verdienste um die Senkung der Kindersterblichkeit. Das können wir alle natürlich auch ohne eine politische Einordnung honorieren. Es ging um Menschenleben. Ingeborg schrieb die Erfolge aber auch der besonderen antikapitalistischen Forschung in der DDR zu. Zitat: Also ich muss sagen, die DDR war, was das Gesundheitswesen anbetrifft, medizinisch bei weitem das fortschrittlichste und beste, was ich gesehen habe. Zwar ist das heutige Gesundheitswesen in Deutschland sicher besser als in anderen kapitalistischen Ländern, aber es fehlt doch deutlich spürbar an der Verflechtung zwischen Sozialem und Medizinischem. Mhm. Ich war und bin der Meinung, dass die Medizin ein Sektor der Gesellschaft ist, in dem kein Profit gemacht werden darf. Zitat Ende. Und da wird es wahrscheinlich viele von euch geben, die in Krankenhäusern arbeiten, in der Pflege, Ärztinnen, Ärzte sind, das aber wirklich sowas mit Pauken und Trompeten unterschreiben. Punkt. Ich kenne so ein paar Leute. Naja, man kann gewisse Kritik am kapitalistischen System natürlich auch äußern, ohne SozialistIn oder KommunistIn zu sein. Ingeborg blieb allerdings zeitlebens als erst SED, später PDS bzw. Linke Mitglied und wich nicht von ihrer positiven Einstellung zur DDR ab, auch wenn sie gewisse Dinge später doch zur Kenntnis nahm. Zum Beispiel sei es falsch gewesen, Kinder bürgerlicher Eltern zu benachteiligen.
Ingeborg hat natürlich die goldene Seite, wie sie es nennt, mitbekommen, darunter die nicht kommerzielle Gesundheitspolitik. Zudem war sie selbst äußerst privilegiert in der DDR. Den Zusammenbruch der DDR soll das Ehepaar Rappoport als sehr schmerzhaft empfunden haben, gleichzusetzen mit dem Ende von Ingeborgs drittem Leben. Im Gegensatz zu Ehemann Mietja war Ingeborg aber immer zuallererst Ärztin. Ihr ehemaliger Kollege Roland Wauer sagte über sie, Zitat: Bei all ihrer fortbestehenden sozialistischen Überzeugung erlebte ich sie als eine Frau, die persönliche Qualitäten ihrer Mitarbeiter wie Redlichkeit, ärztliches Engagement für die Forschung, klinische und wissenschaftliche Leistungsbereitschaft über politische Gesichtspunkte stellte. Sie war nicht nachtragend, wenn man ihren Werbungen für eine aktive Durchsetzung ihrer sozialistischen Ideale in der SED widerstand. Zitat Ende. Ehemann Mietja verstarb dann im Jahr 2004.
Und auch im hohen Alter erfuhr Ingeborg schließlich auch in der nunmehr wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland eine besondere Würdigung. Wieder so eine Parallele zu Margot Friedländer, die neben vielen Würdigungen auch formal ihre Staatsbürgerschaft zurückerhielt. Wir sind jetzt übrigens im Jahr 2015. Ingeborg ist 102 Jahre alt und wir erinnern uns, ihr ehemaliger Doktorvater Professor Dekwitz durfte sie 1937 nicht zur Promotion zulassen, nur das ist vorhin gesagt, das wird noch wichtig werden, also hier jetzt der Knoten in den Fingern, könnt ihr wieder aufmachen. Er bescheinigte ihr aber formal die Abgabe ihrer Dissertationsschrift. Das diente 2015 als Grundlage, die damals untersagte Promotion nach aktueller Prüfungsordnung nachzuholen. Eine Doktorarbeit wird ja offiziell verteidigt, allerdings eher vorgestellt mit der anschließenden Beantwortung von kritischen Nachfragen. Das sogenannte Rigorosum unter Anwesenheit der Prüfungskommission und des Dekans, Uwe Koch-Gromus in diesem Fall, fand allerdings nicht an der Medizinischen Fakultät der Universität, sondern in Ingeborgs Wohnzimmer statt. Zitat: Es ging hier ums Prinzip, nicht um mich. Ich habe die Arbeit ja nicht um meiner selbst willen verteidigt. Die ganze Situation war für mich auch gar nicht so einfach mit 102 Jahren. Ich habe es für die Opfer gemacht. Die Universität wollte damit geschehenes Unrecht wiedergutmachen und hat große Geduld bewiesen, für die ich dankbar bin. Zitat Ende. Seitdem durfte sich unsere starke Frau der Woche, Professor Dr. Dr. Ingeborg, zwei Doktor, Ingeborg Söhm Rappoport nennen. Damit war sie der wahrscheinlich älteste Mensch der Welt, der jemals eine Doktorprüfung bestanden hatte. Bam, nochmal bam, du.
Wirklich bam, richtig Pipi in den Augen, wenn ich mir das so vorstelle, wie die Prüfung in ihrem Wohnzimmer abläuft. Ja. Und ja, zwei Jahre später, am 23. März 2017, stirbt Ingeborg in Berlin unter großer Anteilnahme. Sie hinterließ vier Kinder, Tom ist oder war Biochemiker, Michael Mathematiker, Susanne ebenfalls Kinderärztin und die fast blinde Lisa arbeitete als Kinderkrankenschwester am Charité. Weitere Enkelkinder haben akademische Laufbahnen eingeschlagen, wie zum Beispiel der Zelltechnologe Daniel Hans Rappoport, der ja 2021 das Vorwort zur Neuauflage von Ingeborgs Biografie schrieb.
Posthum erhielt Ingeborg noch einmal eine große Ehre, denn das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf benannte erst im Mai dieses Jahres, also 2024, einen Hörsaal nach ihr, den Ingeborg Söhm Rappoport Hörsaal. Wie schön.
Oh. Ja. Zusammenfassend lassen wir noch einmal ihren Enkel Daniel zu Wort kommen, der Ingeborgs Leben und Wirken wunderbar auf den Punkt brachte. Zitat: Imos, in Klammern Ingeborgs, das war ihr Kosename, Imos Leben kreiste um Ungeborene, Neugeborene, Ankünftige, Schutzbedürftige. Sie, die vielfach selbst des Schutzes bedurfte, hatte sich zur Aufgabe erkoren, das Leben, wo es ins Leben tritt, in Empfang zu nehmen, es zu behüten und ihm Wachstum und Entfaltung zu ermöglichen. Zitat Ende.
Und da kriege ich ganz toll Gänsehaut irgendwie, wunderschön formuliert, ne? Ja, und zum Schluss vielleicht auch ein wenig zur Aussöhnung mit ihren politisch komplizierten Ansichten lassen wir sie noch einmal selbst zu Wort kommen. Zitat: Keine Nörgelei an der DDR oder Anklage Außenstehender wird mich je dieses Glücksgefühl einer schöpferischen Gemeinschaft, das uns damals beflügelte, vergessen lassen. Und damit ist mit Sicherheit die Charité gemeint.
Ja, ich glaube auch die Forschungstruppe. Ja, wir haben ja in unserer Folge 227 Regine Hildebrand zitiert, die mit dieser Form von Verklärung der DDR wenig anfangen konnte und klipp und klar die Freiheit betonte, die DDR-BürgerInnen mit der Wiedervereinigung gewonnen hatten. Und dem können wir nur zustimmen. Das Regime der DDR war ein Unrechtsregime trotz punktueller gesellschaftlicher Entwicklungen mit positiven Auswirkungen. Dennoch versuchen wir uns natürlich hineinzuversetzen in die subjektive Wahrnehmung von Ingeborg und möchten ihre konkreten Leistungen würdigen. Ich hoffe, das ist uns auch gelungen hier in dieser Episode. Wir vermuten jetzt einfach mal ganz vorsichtig, mit Menschen wie Ingeborg in verantwortlicher Position hätte es viele dunkle Seiten der DDR, wie dem berüchtigten Schießbefehl und so weiter, so wahrscheinlich gar nicht gegeben. Unser Respekt gilt auf jeden Fall ihrem Einsatz für das neue Leben, das junge Leben und auch das Überleben.
Sie ist ein Vorbild für viele Menschen, da sie trotz der enormen Herausforderungen, die ihr das Leben auferlegt hat, und der Enkel Daniel hat es ja nochmal so auf den Punkt gebracht, sie war auch schutzwürdig, ne? Immer weitergemacht hat. Sie zeigte Mut, Durchhaltevermögen und einen festen Glauben an die Bedeutung ihrer Arbeit, ja auch zu Recht und mit Erfolg. Ihr Leben ist ein Zeugnis für den Kampf gegen auch Diskriminierung und Ungerechtigkeit. Zusammengefasst war Ingeborg Söhm Rappoport eine starke Frau, weil sie trotz erheblicher Hindernisse und Diskriminierung ihren Weg in der Medizin fand und einen bedeutenden Beitrag zur Wissenschaft und zur Gesellschaft leistete. Ihre Lebensgeschichte ist ein Beispiel für Widerstandskraft, Mut und Engagement in schwierigen Zeiten.
Das war wieder ein sehr schönes Schlusswort von dir, Katrin. Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen, außer wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns 5 Sterne gebt und uns eine wunderbare Rezension dalasst. Ja, seit neuestem dürfen wir nämlich auch auf Spotify antworten, was richtig cool ist. Also lasst uns austauschen. Ja, und nächste Woche haben wir wieder eine Gästin da. Das ist die Chiara, die uns schon einmal besucht hat und uns Aspasia vorstellte. Und sie bringt uns eine deutsche Kaiserin mit, die in Konstantinopel wirkte. Und was es so mit Bertha von Sulzbach, so heißt die Dame, noch auf sich hatte, das erfahrt ihr dann alles nächste Woche.
Für heute machen wir Schluss und sagen, bleibt gesund, seid lieb zueinander und natürlich alles Liebe.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.